Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Wie versprochen, die Sommerpause ist zwar da, aber wir senden durch und haben den ersten unserer angeteaserten Gäste da. Und ich könnte mich kaum mehr freuen. Es ist Sören Frey von Smile and Burn. Grüß dich.
Hi, moin, moin.
Ihr seid ja nicht zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast, aber nichtsdestotrotz freue ich mich riesig, dass du da bist.
Ja, ich glaube, ich bin zum ersten Mal alleine da. Das wirkt natürlich ganz besonders intim dann heute.
Ja, ich habe da was vorbereitet. Es könnte knistern.
Okay.
Ich will dir keine Angst machen. Es wird sehr human zugehen. Die Folgen sind auch für ZuhörerInnen unter 18 Jahren erhältlich.
Perfekt.
Ihr seid mit einem neuen Album am Start. Es ist nicht mehr lange hin. Vom Zeitpunkt der Aufnahme ist es, glaube ich, 1,5 Wochen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe.
Jo, richtig.
Geht die Flatter schon ein bisschen? Denn es ist ja doch einiges anders als die letzten Male.
Die Flatter geht in diesem Sinne ja, weil es einfach noch unfassbar viele Sachen zu tun gibt oder man ja dann immer auf Social Media in der letzten Woche denkt, jetzt kann man noch so das Ruder irgendwie rumreißen in Richtung Top Chart, Top 10 und genau, also es gibt einfach noch super viele Sachen zu tun. Ich fahre morgen nochmal nach Münster und gucke mir alle Merch-Sachen und Shirts an und gucke, ob das auch alles so geil ist, wie ich es mir gewünscht habe und ja. Dann gibt es noch ein paar Interviews, Podcasts, Aufzeichnungen und so. Und das ist im Alltag doch dann eher gar nicht so einfach unterzukriegen. Genau. Deswegen, ja, ein bisschen Druck verspürt man.
Ist aber tatsächlich, sind Charts noch ein Wunsch, den man als Musiker hat? Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich unterhält und wenn man dann die Leute reden hört, ist es oftmals, ja, da machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Das interessiert uns gar nicht. Und ich weiß immer nicht, wie viel ist davon ernst gemeint und wie viel davon ist kokettiert.
Ja, also man setzt sich da immer, also irgendein Ziel will man sich ja meistens setzen. Man muss es natürlich nicht, aber es macht schon irgendwie Sinn, wenn man was hat, worauf man hinarbeiten kann und wo man dann sagen kann, wie cool, das Ziel haben wir erreicht. Irgendwie, also es klingt jetzt so ein bisschen BWL-mäßig, aber man kann auch, also ja, wenn man irgendwie gar keine Vorstellung davon hat, das finde ich dann auch schwierig bei so einem Album-Release, weil das ist einem ja auch wichtig. Und das ist ja auch irgendwie total so ein Herzensprodukt, was man da hat. Und ich kann komplett verstehen, wenn man einen Dreck auf die Charts gibt, kann ich komplett verstehen. Aber man will ja trotzdem irgendwas erreichen oder irgendjemanden irgendwo abholen. Also man ist ja Künstler und dann braucht man halt irgendwie Applaus oder die Anerkennung. Also irgendwas braucht man halt an der Stelle.
So. Das ist eben der Grund, warum ich dieses Kokettieren immer nicht verstehe. Weil es ist eine der wenigen Kennzahlen, die man jetzt einfach hat. Klar, wenn die Tour ausverkauft hat, sieht auch nicht schlecht aus.
Genau, aber, ja.
Es macht einen doch auch irgendwie stolz auf eine Weise.
Also ja, ich meine, wie gesagt, wenn du streamst wie die jungen Götter oder eine ausverkaufte Tour hast oder Hochverlegungen oder wie ich bei Kafka heute gesehen habe, zweimal das gleiche Date in einer Stadt, weil ausverkauft ist. Whatever, also egal, was dich halt glücklich macht als Musiker, Musikerin, es müssen nicht die Charts sein. Die Charts sind wahrscheinlich das Oberflächlichste von allem, ne? Oder wenn das Hurricane dich bucht oder das Highfield, das ist natürlich viel mehr wert am Ende. Aber es ist ja auch kein Wunschkonzert, ne? Und irgendwas will man, glaube ich, schon oft mit seiner Musik erreichen.
Also in der Nach-Corona-Zeit mussten ja auch immer wieder Konzerte abgesagt werden. Bleibt sowas dann im Hinterkopf danach, jetzt auch in der aktuellen Zeit?
Nee, also gar nicht wegen Corona. Ich mache mir jetzt aber schon ein bisschen Sorgen, weil wir haben jetzt alle Kinder und ab Oktober geht ja sozusagen die Infektionswelle in den Kitas los und wir gehen im November auf Tour und das ist schon, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns krank ist, liegt schon ungefähr bei 90%.
Ja, aber diese, auch so bei der Tourplanung, haben so diese Absagen, die da in der Zeit einfach so passiert sind, lässt einen das irgendwie in der Tour anders planen oder bleibt?
Ja, man plant nicht so, also nee, ich weiß gar nicht, wie andere Bands das machen, aber wir planen, glaube ich, erstmal Verhalten, also relativ kleine Clubgrößen. Also genau, wir sind da einfach einen Schritt zurückgegangen wieder, was Zuschauerzahlen angeht. Und da fühlen wir uns dann sicherer mit, weil wir dann wissen, dann wird es auch voll und dann wird es auch eine richtig gute Show. Und das ist uns dann lieber als so eine halbvolle Halle quasi.
Tut das? Ich mache selber keine Musik und musste sowas zum Glück nie entscheiden. Aber tut das weh? Fühlt sich das wie ein Rückschritt an? Weil ich finde, ist es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man dann dran sitzt und dann die Tour plant und letztes Mal haben wir das versucht, dieses Mal nehmen wir das, dass das irgendwie schon ziehen kann.
Also ja, es gibt ganz viele Sachen, die an diesem Musikerdasein wehtun können. verkaufte Tickets gehören auf jeden Fall dazu. Das tut auch richtig weh, wenn das nicht schnell genug geht. Aber meistens ist der Schmerz so bis 10 Minuten vor der ersten Show tut es weh. Und sobald man dann spielt und auf Tour ist, ja, also da ist man auch dankbar einfach, muss man auch einfach sagen. Und dann nimmt man das Adrenalin mit und so. Tour ist eigentlich fast immer geil. Also man kommt eigentlich selten von Festivals noch was anderes, aber man kommt eigentlich selten von Tour und sagt, boah, das war jetzt hier ein Reinfall. Sondern es ist immer, weil es dreht sich ja auch um einen, die Leute kommen für einen und dann ist es am Ende manchmal auch egal, ob es dann 30 oder 130 waren.
Die Stimmung auf den Konzerten ist ein guter Punkt. Ihr seid jetzt mit dem neuen Album mal eine etwas andere Richtung gegangen. Also ernst, jetzt nicht, dass jetzt auf dem anderen Song keine ernsthaften Songs waren, aber die gute Stimmung ist bis auf wenige Ausnahmen doch ein bisschen flöten gegangen. Habt ihr das Gefühl, dass sich sowas auf die Stimmung in einer Konzerthalle, in einem Saal, in einem Raum auswirken kann?
Ja, also ich würde natürlich hoffen, dass sich das auswirkt. Ich würde aber auch hoffen, dass es sich eher, wie soll ich sagen, positiv ist vielleicht das falsche Wort, aber dass es vielleicht weg von so einer reinen Blödelshow hin zu etwas wird, was ein bisschen epischer ist. Ne? Das kommt ja dann auch über Licht oder dass man Leute vielleicht auch mal mit einem langsamen Song abholt. Das ist in unserem Genre ja nicht so einfach, Leute mit langsamen Songs abzuholen, aber daher habe ich Bock drauf. Das finde ich cool und das ist am Ende dann auch die hohe Kunst. Ne? Also mit einer schnellen Nummer übers Bier saufen ist immer sehr, sehr einfach, 200 Leute im Raum mitzunehmen. Aber ich habe auch Lust, den anstrengenden Weg mal zu gehen. Genau. Das hängt aber, muss man künstlerisch halt sehr gut vorbereiten und dann auch sehr gut präsentieren am Ende.
Ja, es sind ja doch einige Themen dabei, die sich gar nicht unbedingt zum Mitgrölen zwingend eignen. Also, aber ihr seid diese Themen einfach, finde ich, wahnsinnig spannend angegangen. Absolutes Paradebeispiel der Song Oberflächenspannung. Dem Song Depressionen, dem widmen sich jetzt gerade schon so viele, dass es an manchen Stellen fast ein bisschen abgeschmackt wirkt. Aber ja. Ich weiß nicht, bei euch kommt da eine etwas andere Intimität mit rein, weil das eben einfach weg ist von diesen ganzen normalen, von diesen ganz normalen Phrasen. Es klingt zumindest, als steckt da einfach ein bisschen mehr dahinter, vor allem einfach ein bisschen mehr Persönliches.
Das ist cool, das freut mich, dass du das sagst. So, weil textlich war ich gar nicht so. So, ich glaube, wenn man selber seine Geschichte erzählt, dann ist einem das so ein bisschen egal. Dann ist es auch so ein bisschen egal, was andere darüber denken. Thematisch gebe ich dir recht, ist es ein bisschen, ist halt sehr breitflächig in der Musik schon thematisiert. Aber gerade der Song ist halt, finde ich, entfaltet halt seine Besonderheit, weil der soundtechnisch halt nicht so ist. Also der ist halt nicht komplett traurig und melancholisch, sondern der stampft eigentlich ganz roh vor sich hin und das macht für mich einfach den Reiz bei diesem Song jetzt im Speziellen aus.
Wie nimmt man das dann als Band dann insgesamt, auch wenn dann jemand aus der Band eben mit einem doch sehr persönlichen Text da rangeht? Weil es ist ja doch irgendwie sehr, sehr schwer, wenn dann, oder zumindest denke ich mal, dass es relativ schwer ist, wenn dann jemand ankommt, seine Geschichte da quasi präsentiert und man sagt, ja, aber die Zeile ist es für mich gar nicht. Das möchte ich so. Also wie ist da der Umgang dann untereinander?
Also wir machen das ja jetzt schon 16 Jahre oder so, ne? Also zusammen, klar mit personellen Verlusten zwischendrin und mit ein paar Umbrüchen und so, aber wir sind schon richtig, also man wächst da auch zusammen und also die Gesellschaft verändert sich ja und wir sind ja auch sozusagen eine reine Jungsband oder jetzt Väterband und dann macht man sich ja auch seine Gedanken, keine Ahnung, über was ist toxisches Verhalten auf der Bühne, Backstage, so oder so. Und man will sich ja mitentwickeln und man will auch nicht immer so den alten Quatsch von früher mitnehmen. Und in dem Zuge, jetzt habe ich einen sehr komischen Umweg geschlagen. In dem Zuge ist natürlich auch so, dass wir anders miteinander reden oder dass wir auch über unsere Probleme anders reden, dass wir auch wertschätzender miteinander reden und dass so ein bisschen diese, wir sind dicke Freunde, die so eine saufende Partytruppe, das ist so ein bisschen weg und Freunde sind wir immer noch, aber es ist so ein bisschen tiefergehender oder wir versuchen das zumindest und deshalb ist es total, im Grunde ist es mittlerweile sehr viel einfacher für uns geworden, die Themen so zu verhandeln und auch dann über Lyrics so zu reden, dass man auch sagen kann, wie, ja, aber wollen wir es nicht mal so probieren oder wir nehmen mal beide Varianten auf, das ist so der Klassiker und also sowohl, dass man mit seinen eigenen Texten sehr unarrogant ist, als auch, dass man in der Lage ist, Kritik so zu formulieren, ja, dass es irgendwie konstruktiv wirkt. Also da haben wir sehr viel gearbeitet, sehr viel Händchen halten. Und das ist eigentlich was, worauf ich ziemlich stolz bin bei uns in der Band.
Stolz ist ein gutes Thema. Das ja. Nicht, das ist, also das ist sehr schön, dass du da selber drauf kommst. Ich glaube, das Wichtigste ist ja sowieso, dass man irgendwie so, dass man in erster Linie selber stolz ist auf das, was man leistet. Aber inwieweit ist es denn jetzt dann bei Kunst, wie wichtig ist euch das, dass andere stolz sind auf das, was ihr macht?
Boah, ey, schwierig. Ich glaube, jetzt bei dem Album habe ich da so viel drüber nachgedacht, dass es mir irgendwie schon wichtig ist, dass da jemand stolz drauf ist. Auf der anderen Seite ist es auch Quatsch, weil wer sollte das sein? Also ich weiß, meine Eltern sind es nicht und dann gibt es nicht so viele Leute, die noch in Frage kommen, wo... Also ich kann die Frage nicht beantworten, merke ich. Das ist aber auch, weil Stolz halt auch wirklich ein schwieriger Begriff ist und der Albumtitel ist ja bewusst auch als Frage formuliert, weil ich will da gar nicht unbedingt sowas anbieten. Ich habe irgendwie nur so ein... Wir haben, glaube ich, nur die Ahnung gehabt, dass das Gefühl irgendwie doch wichtiger ist, als man meint. Und dass die Frage, seid ihr stolz auf mich, die man vor allem an seine Eltern ja hat oder an die Leute, bei denen man aufgewachsen ist, dass die total wichtig ist für einen selber. Aber ich kann das dir nicht definieren oder ich kann auch nicht in allen Sachen sagen, wo ich das wann fühle. Also das ist total schwieriger, ist ein total schwieriger Begriff einfach.
Aber gab's denn im jetzt in den 16 Jahren, verdammt nochmal, das ist... So, es fällt langsam wie Schuppen von den Augen. Aber gab's da diesen, kannst du dich noch daran erinnern, dass es diesen Wunsch gerade so zu Beginn oder so im weiteren Verlauf gab, sodass du dir gewünscht hast, ich möchte jetzt unbedingt, dass bestimmte Leute das, was ich mache an Musik, jetzt unbedingt gut finde?
Ja, voll, natürlich. Also gerade so, wenn man jung oder wenn man dann anfängt auch mit dem Musikbusiness so zu flirten quasi, also wenn man es dann auch ernst meint, und dann eine Promo-Agentur hat und ein Label, natürlich will man das, also ich habe mir natürlich immer gewünscht, dass die Beatsteaks die Platte hören und das geil finden oder so, ne. Das hat sich jetzt aber so ein bisschen gedreht, weil mittlerweile ist mir das wirklich, es ist mir überhaupt nicht egal, ich will natürlich, dass es viele Leute toll finden, aber man, also nach 7 Alben, man findet sich ja auch mit gewissen Dingen ab und für mich geht es jetzt erstmal selber darum, dass wir uns sagen können, ey, wir sind da stolz drauf und dass wir das auch so präsentieren können. Weil wir bei allen Alben immer, also wir sind immer eigentlich sehr schüchtern gewesen, glaube ich. Und wir haben eigentlich selten unser Album, also auf der Bühne ja schon, aber nicht so in der Welt so breitbrüstig präsentiert und gesagt, guck mal hier, was wir machen, finden wir eigentlich ganz geil. So, das, und das ist eigentlich eher das, was ich mir für dieses Album wünsche, dass man, weil ich das wirklich persönlich sehr gut finde, was wir da gemacht haben. Und diesmal wünsche ich mir eigentlich zum ersten Mal, dass wir uns dann nicht hinter verstecken, hinter irgendwas oder kleinreden oder so. Das ist eigentlich eher so die Art, wie wir das früher immer gemacht haben.
Ist das auch eine Sache vom älter, reifer werden?
Also, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Du meinst, wenn man dann... Nee, also...
Also so, je mehr man gesehen hat, desto weniger wichtig ist dann was, was jetzt, also keine Ahnung. Meine Tante sagt, wenn ich irgendwie jetzt im Job irgendjemand Tolles getroffen habe, meine Tante juckt das überhaupt nicht. Also die kommt dann immer mit dem gleichen Satz, ja, und der geht auch nur kacken. Also
ja, stimmt. Boah, ich finde das total schwierig, weil ich will jetzt gar nicht so cool daherreden und sagen, ist doch scheißegal, ja, was interessieren mich die anderen Leute? Ich weiß ja, dass es einem durch Social Media und gerade in der Musikindustrie, das darf man auch einfach nicht leugnen, ist einem das oft so wichtig, dass bestimmte Leute die Sachen hören oder bestimmte Leute das gut finden. Ich möchte aber, dass es mir egaler ist, glaube ich. Oder wir alle wollen, dass es uns eigentlich ein bisschen egaler ist. Ich kann es nicht komplett wegreden. Kann auch sein, dass es durch Alter ein bisschen kommt. Also ich war jetzt so mit Ende 30 habe ich mich damit abgefunden, dass wir nicht die neuen Beatsteaks sind. Also ne, das ist ja dann auch der Wunsch, den man mit Anfang 20 hat. Und dann, ja. Also es stimmt schon, vielleicht ein bisschen Alter. Aber vielleicht auch einfach ein bisschen Desillusionierung. Vielleicht aber auch ein bisschen, weil man selber weiß, was man geleistet hat. Weil bei 7 Alben denke ich mir, man, fuck, Alter, welche Band hat denn 7 Alben released? Also mir fallen wirklich, also so Bands in unserem Genre mit 7 Alben auf dem Kalender, die das auch so halbwegs professionell durchziehen, da fallen mir wirklich nur die Großen ein, ne?
Und, ja, nicht, wenn du sagst ja nicht nur 7 Alben, sondern mit den 7 Alben dann auch noch noch ganze Prozesse inklusive mal nebenher die Sprache geändert, in der man released. Aber ich finde den Einsatz, den du jetzt gesagt hast, wahnsinnig spannend. Wir werden nicht die neuen Beatsteaks sein. Aber das finde ich total spannend. Wenn die Beatsteaks heute neu wären, würde das trotzdem noch so gut funktionieren oder ist da einfach zeitlich sehr, sehr viel zusammengekommen?
Ja, klar. Also die Gesellschaft hat sich ja komplett verändert, Musikgeschmack hat sich verändert, also auch die Art und Weise, wie Musikindustrie funktioniert, wie Geschichten oder Sachen, die in der Musikindustrie oder von Bands erzählt werden, da hat sich ja alles komplett verändert. Und ich glaube, vielleicht werden die Beatsteaks ohne die Geschichte weniger erfolgreich. Ne? Es gibt halt für die Genres halt so eine Zeit und wir kamen halt der Zeit, der Punkzeit auch ein bisschen zu spät. Also vielleicht umgedreht auch formuliert, wären wir auch ein bisschen größer, wenn wir nochmal 5 Jahre eher angefangen hätten.
Oder es kommt alles wieder. Das heißt, vielleicht seid ihr jetzt gerade, ist das jetzt gerade, im Endeffekt, alleine deswegen sollte jede Band einfach nie aufhören. Das nächste Album kann ja schon das Hit-Album sein.
Stimmt, das ist wie in der Mode, ja, da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, 15 oder 20 oder 25, immer so diese Zyklen, wo dann die Leute, die es als Kids getragen haben, selber dann in der Modebranche arbeiten und dann ihren alten Kinderstyle wieder. Und deshalb gibt es da so Zyklen.
Das muss aber auch einfach wahnsinnig merkwürdig sein. Also keine Ahnung, wenn du jetzt als Band, du machst jetzt wirklich schon lange Musik und dann irgendwann, man rechnet selber gar nicht mehr damit und plötzlich geht man so komplett durch die Decke.
Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt gibt bei irgendjemandem. Also ich kenne immer nur die umgedrehten, ich kenne nur die Loser-Geschichten. Also so eine Art von richtig Late Bloomer habe ich in der Musikindustrie. Die Musikindustrie belohnt ja auch jung sein und dann, das funktioniert, glaube ich, so richtig funktioniert der Plan da so nicht.
Aber insgesamt, ihr holt Themen wieder hoch, die vor ja nicht mal 10 Jahren noch so das, so die, also jetzt als Beispiel, wenn ihr über die Festung Europa sprecht, insgesamt als Thema, das ist ja gefühlt komplett in Vergessenheit geraten. Also noch vor, in den letzten nicht mal 10 Jahren war das ja ständig Thema mit Lampedusa, mit Moria und dann den ganzen Leaks über Frontex und Frontex Plus. Das Thema ist ja immer, gerät ja trotzdem immer mehr in Vergessenheit. Wie seid ihr da drauf gekommen, das wieder aufs Tableau zu bringen?
Also das ist jetzt so ein bisschen, hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Bubble man ist. Weil in meiner Bubble ist es, also es ist nie in Vergessenheit geraten. Aber ich gebe dir natürlich recht, gesellschaftlich ist es durch Corona und dann den Krieg gegen die Ukraine sehr stark in den Hintergrund gerückt einfach. Und dann, ich weiß aber nicht, für Polit-Punk-Bands ist es aber irgendwie auch so ein Standard-Go-To zu sagen, Alter, wir müssen da auch mal einen Song drüber singen, weil das ist einfach Kacke. Und ich merke einfach, besonders bei dem Thema, also beim Klima, beim Klimaschutz und bei diesem Mittelmeer-Thema, da habe ich so einfach so einen besonderen Schmerz, weil ich das nicht verstehe. Also weil ich da auch nicht, ich kann da auch keinen finalen Gedanken zu fassen, warum das politisch so ist. Bei den meisten Konflikten oder so wird man ja so altersmilde oder denkt dann irgendwie, wenn man die Komplexität der Dinge begriffen hat, dann ist so wie, ja, ganz so einfach ist es nicht mit den Steuern und so oder mit der Rente. Also da merkt man dann, dass es halt nicht so einfach ist, sondern die Welt ist halt komplex. Aber bei dem Thema denke ich mir, ey, es kann dann nur eine einzige Antwort drauf geben und es ist einfach inakzeptabel, dass da nicht die richtige Antwort drauf gegeben wird. Und ja, das treibt einen so krass um, glaube ich, wenn man da mit dem Herzen dabei ist oder auch wenn man versucht, sich das mal wirklich vorzustellen oder Bücher liest oder Berichte liest. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das macht man dann halt als Musiker, Musikerin, dass man dem Thema irgendwie textlich Raum gibt. Weil man es irgendwie auch aus dem eigenen System rauskriegen muss, die eigene, über die eigene Schuld auch dann singen will.
Aber wie geht man ran, wenn eigentlich die Haltung zu dem Thema ist, ach, fickt euch doch einfach. Und das.
Naja, so kann man rangehen, ne? Also fickt euch doch, so also der Kafka-Weg quasi. Für mich war vor allem jetzt wichtig, weil ich kann ja nur aus so einer weißen, männlichen, europäischen, eigentlich auch nur deutschen Perspektive singen. Also, ja, also eigentlich eine übelst privilegierte Perspektive. So, und für mich war wichtig zu sagen, gut, dann versuche ich das mal irgendwie einzufangen, was ich da fühle oder warum das auch für mich wichtig sein kann. Genau, und da ist natürlich dieses heuchlerische, man geht tanzen, während dieses krasse Problem einfach vor der Tür ist, also dieses Verdrängen oder dieses, und auch die Unfähigkeit, politisch was zu machen, also das ist ja das, worum es direkt geht, aber auch das, dass man auch irgendwie mitschuld ist, also dass man so eine Kollektivschuld an diesem politischen Problem hat, weil man ja Teil von Europa ist und weil man ja auch, also es gibt ja eine Europawahl, es gibt eine Deutschlandwahl, und irgendwie, wenn einem das Problem doch so wichtig ist, man kann, also es ist einfach unmöglich daran, was zu ändern und dann, ja, das ist die Perspektive, die ich daran habe. Und dann denke ich auch daran, wie Leute einem das irgendwann mal vorwerfen werden, dass man das nicht geschafft hat, dieses Problem zu lösen. Und dann denke ich, ja, das ist halt das Problem unserer Generation und wir müssen entscheiden, ob wir das lösen können, und wenn wir es nicht schaffen, dann wird man uns das vorwerfen einfach. Zu Recht auch dann vorwerfen.
Das ist eben das Harte, dass man auf der einen Seite machtlos ist, weil in dem Rahmen, in dem man sich eben bewegt, dann irgendwie versucht, Aufmerksamkeit drauf zu bringen oder zu spenden oder ansonsten vor Ort hier irgendwie zu helfen, aber selbst wenn man das alles macht, sind das halt alles temporäre Lösungen, und die finale Lösung, für die hat finale Lösung ganz schlechter Begriff in dem Zusammenhang.
Auch was für den Schnitttisch.
Ja, richtig. Aber einfach so, dass die Entscheidungen werden einfach woanders getroffen. Diese Machtlosigkeit ist einfach, das ist einfach doppelt hart, weil auf der einen Seite möchte man irgendwas machen und auf der anderen Seite ist man wahrscheinlich trotzdem auch irgendwie dankbar, dass man in einer privilegierten Situation ist, in der man dankbar sein kann, dass man nur über die Entscheidungsträger wütend sein muss.
Ja, na klar, also es wäre jetzt auch dumm zu sagen, ich wäre jetzt nicht dankbar für meine privilegierte Situation, aber das Ziel muss ja sein, diese Situation oder das Privileg auch damit gescheit umzugehen. Und dann habe ich einfach das Gefühl, das macht hier keiner. Also ich ja auch nicht. Das ist ja genau wie du sagst, dieser komische Konflikt aus, man ist gleichzeitig machtlos, aber auch schuldig. Und ich will da ehrlich gesagt niemanden und mich selber, ich will da uns alle nicht von freisprechen. Das käme mir total falsch vor.
Das ist aber auch diese Einsicht ist immer, es ist so traurig. Aber es ist einfach, wenn man sich einfach anguckt, wie andere damit umgehen, ist das einfach schon so viel mehr.
Als wenn andere sich
auf ihre christlichen Werte, andere Länder, die sich auf ihre christlichen Werte berufen und deswegen sagen, ja, wir nehmen Geflüchtete auf, aber nur, wenn sie auch christlich sind.
Ja, ja, oder so Länder wie Dänemark, die sozialdemokratisch sind, aber da trotzdem einen ultrakonservativen Kurs fahren und so, es ist sehr viel Heuchelei eigentlich dabei, sehr viel so Doppeldenken oder so, wie man in 1984 sagen würde. Ich finde, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Deswegen auch wichtig, da diesen Song, glaube ich, zu machen. Für alle Bands irgendwie wichtig, dass sie da mal einen Song drüber machen. Eigentlich sollte es so eine Pflichthausaufgabe sein, wenn man eine Band gründet. Als erstes darüber einen Song eigentlich machen.
Ja, deswegen war ich einfach so überrascht, weil aus der breiten Öffentlichkeit ist das Ganze irgendwie komplett weg. Wir kriegen jeden Tag News von Toten aus dem Nahen Osten, aus der Ukraine, aber ja, aus dem Mittelmeer so überhaupt nicht mehr. Das war auch beim Durchhören einfach schon so eine harte Erkenntnis, wie wenig man sich einfach so beispielsweise in der Tagesschau inzwischen darüber auseinandersetzt.
Ja, ja, klar. Na gut, das hat natürlich auch mit der allgemeinen Negativität von Nachrichten zu tun. Also wie viel, auch wenn man jetzt in Deutschland lebt, also wie viel Tod hält man aus abends in der Tagesschau quasi. Das ist ja auch irgendwie ein komischer, also auch komisch für die Psyche.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine Generation in Frage? Weil auch zum Thema Generationen habt ihr auch einen sehr, sehr geilen Song gemacht, Asche von gestern. Ja. Wo es dann eben um die Millennials geht, die jetzt alt genug sind, um quasi in die Verantwortung zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man sich dann einfach mal anguckt, wie die größtenteils so gewählt haben.
Haben die Millennials so kacke gewählt? Ich weiß gar nicht, ich habe es gar noch nie, glaube ich, nach Altersgruppen mir angeguckt bei der Operwahl.
Es waren auf jeden Fall, die Jüngeren haben auf jeden Fall überraschend viel konservativ und vor allem überraschend viel rechts gewählt.
Ja, ja.
Ich weiß nicht mehr, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wie jung genau, aber ich glaube, dass da die Millennials groß noch mit reinfallen. Mich inklusive. Nur, dass ich, glaube ich, nicht ganz so beschissen gewählt habe. Das sollte ich vielleicht dazu sagen.
Nee, hau mal raus, was hast du gewählt?
Also es kam kein A drin vor, es kam kein C drin vor. So viel sage ich schon mal.
Du hast nicht Grün-C gewählt?
Ich fand das total spannend, dass die FDP, CDU, CDU, AfD haben in dieser etwas jüngeren Gruppe einfach so überraschend gut abgeschnitten. Und ich habe mir immer gedacht, dass auch viele in der Generation, ich gehöre da ja dazu, aber wir einfach so dieses Rufen auf uns, man soll auf uns hören, wir wollen Verantwortung übernehmen und das soll es dann sein?
Ja. Ja, ja, es ist wirklich, also es ist alles sehr kurios, wobei ich auch sagen muss, das ist natürlich auch, du musst zwar nicht ganz in Berlin, aber du wohnst in Berlin und ich wohne auch in Berlin. Es ist natürlich auch Bubble-Denken, ne? Man ist halt in seiner Bubble. Für mich ist unvorstellbar, dass jemand rechts von Grün was wählen kann. Also wirklich jetzt, wenn ich meinen Kreuzberger Alltag mir angucke, das geht nicht so richtig in meinen Kopf, aber ist natürlich auch, ja, also ich weiß ja auch, dass andere Leute andere Leben leben. Also man ist ja auch nicht dumm, deswegen ich weiß nicht, was Leute dazu bewegt, CDU zu wählen. Aber ja, gut, das ist halt Teil der Demokratie. Das ist wohl irgendwas, was man so erstmal hinnehmen muss, prinzipiell.
Ja, dieser Toleranzbegriff, haben wir so im Wortsinn ertragen.
Ja. Ja, naja, ja. Aber du hast schon recht, also bei den Millennials, ich weiß gar nicht, das ist natürlich auch eine tragische Situation, weil ich habe das ja in dem Promotext auch geschrieben, die Zeile habe ich ja eigentlich aus der Welt nur geklaut. Ich glaube, der Welt ging es darum, die Millennials so ein bisschen zu dissen. War halt Springerpresse-mäßig, aber ich finde es schon interessant, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das Besondere an Millennials ja ist, dass sie sozusagen eine Grundlage hatten, zumindest in Deutschland, zumindest sozusagen die weißen BRD-Millennials, in der DDR ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, dass die eine Grundlage hatten, in der sie wirklich ihnen gesagt wurde oder das Gefühl vermittelt wurde, ey, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. So, und ich glaube, da hat sich viel auch drin festgesetzt und jetzt hat man aber die Möglichkeit, das zu vermessen, wie, ja, hat es eigentlich geklappt? Also ich habe ja jetzt die Möglichkeit dann zu gucken, bin ich jetzt die neuen Beatsteaks eigentlich geworden oder nicht? Und da steckt natürlich super viel Potenzial für Enttäuschung dahinter, super viel Potenzial, da auch drüber nachzudenken, was war das eigentlich für ein Versprechen? War das jetzt ein gutes? War das ein kapitalistisches Versprechen? Ist das eigentlich... Was soll das? Also welchen Bezug hat man denn zu seinen Lebensträumen überhaupt? Muss man einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen irgendwie ankommen? So, naja, das, was die Boomer dann halt sagen würden. Deswegen steckt da, finde ich, es ist super interessant. So, weil es den Generationen vorher, da ging es halt um andere Sachen. Da ging es halt nicht um Träume oder sich selbst verwirklichen. Da ging es auch nicht um psychische Gesundheit. Und jetzt... ist für Millennials der Zeitpunkt gekommen, da einmal wenigstens drauf zu gucken, in welche Richtung sich das so entwickelt hat. Also spannend, spannender Moment.
Wie habt ihr das denn als Band unternommen, dieses Ziele, die man vielleicht mal hatte, neu zu justieren oder mal zu gucken, wie weit man gekommen ist? Wie kann man das als Band gut abstimmen, ohne irgendwann zu dem Schluss zu kommen? Also zu diesem Schluss, zu dem einfach auch sehr viele Bands kommen, die dann irgendwann sagen, also weiß ich nicht, rechnet sich das für uns? Jetzt sind Kinder im Spiel, können wir das noch weitermachen? Wollen wir das noch weitermachen?
Ja, ich finde das krass, weil ich erlebe so eine Altersmilde auf jeden Fall. Aber jetzt nicht Altersmilde im Sinne von, so wie bei den Boomern, dass die dann auf einmal CDU wählen oder so. Da gibt es ja diesen komischen Spruch, wer über 30 ist und links wählt, hat keinen Verstand oder irgendwie so. Das erlebe ich nicht, aber ich erlebe trotzdem so eine Altersmilde, bei der ich denke, okay, es ist nicht alles das Nonplusultra gewesen oder diese Sturm- und Drangzeit in den 20ern, die ist auch ein bisschen, da hat man sich selbst einfach überschätzt oder man geht da ein bisschen arrogant mit seiner eigenen Existenz um einfach. Weil ich sehe es zum Beispiel bei der Klimabewegung, ist einfach, was die Gen Z gemacht hat, viel geiler, viel besser. Ne? Also ich habe schon auch mein Leben lang schon mit und für Greenpeace demonstriert oder war auf Klimademos oder beim G8. Aber irgendwie in der Vermessung denke ich mir so, boah, das war doch echt auch alle ziemlich erfolglos. Und wenn ich mir Fridays for Future angucke oder Letzte Generation, denke ich mir, okay, das ist einfach Wahnsinn, wie erfolgreich. Also erfolgreich im Sinne von, wie präsent in den Medien oder wie die schaffen, auch in die Talkshows reinzukommen und so. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, wahnsinniger Erfolg für Protestbewegungen. Und da vermisst man dann natürlich sein eigenes kleines Dasein. Das macht einen dann demütig, klein und auch so ein bisschen, ja, milde. Das ist die Art von Milde, von der ich spreche. Ansonsten bin ich natürlich trotzdem noch der Anarcho-Sören, wie ihn von früher kennt.
Wann hast du denn deinen letzten Stein geschmissen?
Ich glaube, ich muss dich enttäuschen, ich habe noch nie einen Stein geschmissen. Ich war eher so zweite Reihe, nicht erste Reihe.
Mich hätte man gar nicht schmeißen lassen. Ich war eine absolute Niete schon mal in Bundesjugendspielen. Also mehr als. Wir kommen zeitlich leider schon stark Richtung Ende. Die Frage ist wahnsinnig platt und plakativ, aber was wünschst du dir? Von diesem, also was wünschst du dir, löst dieses Album bei den geneigten Smile and Burn Zuhörern aus? Was würdest du dir wünschen in einer perfekten Welt?
Na gut, in der perfekten Welt löst das natürlich so einen kleinen Hype aus, ne? Also man will immer von mehr Leuten. Also gerade wir existieren ja so an der Schwelle zum Existenzminimum. Und also ich will halt über diese Schwelle wieder rübersteigen, ne? Also so wie beim vorletzten, also wie pre-Corona quasi in so einem leichten Aufwärtswind wieder landen. Also ich glaube, niemand von uns will damit sein monatliches Gehalt verdienen oder sich einen Kleinwagen kaufen, aber ich könnte den Aufwind, würde ich super gerne spüren, ne? Ansonsten glaube ich, ist es mittlerweile mir auch wichtig, dass überhaupt Leute, also dass es überhaupt eine Art von Reaktion gibt. Ich kann auch mit Kritik super leben oder so. Ja, also wir haben es jetzt so emotional gemacht, wir haben versucht, uns stilmäßig so krass weiterzuentwickeln. Ob die Leute das ultra scheiße oder ultra geil finden, ist mir fast schon egal, solange es so eine Reaktion irgendwas mit den Leuten macht. Das würde ich mir wünschen. Das wünscht sich, glaube ich, einfach jeder Künstler. Und für mich selber, mir wünsche ich natürlich mit dem Album, dass man den Schritt schafft, einfach weiter Musik zu machen. Also jedes Album ist ja immer dann auch eigentlich der Grundstein für, wie macht man die kommenden 2 Jahre oder 3 Jahre Musik. Und ja, also da geht es in meiner Biografie geht es da auch ums Dranbleiben, also nicht ums Durchhalten, man macht es ja gerne, aber ums Dranbleiben, um weitermachen, um den Mut zu finden für Album 8, um sich auf eine Bühne zu stellen und sich aber auch stolz dahin zu stellen und sagen, guck mal hier, ich mache Musik und so. Und das ist, wie soll ich sagen, ist mit steigendem Alter nicht so einfach, weil junge Bands halt der Scheiß sind. Ne? Und alte Bands sind halt geil, wenn es irgendwie so ein alter Bruce Springsteen ist, ist geil, aber wenn es so ein alter Sören ist, der Schlachthof Wiesbaden vor 30 Leuten spielt, ist vielleicht nicht mehr so geil. Und da muss man halt einen Weg für sich finden, das geil zu machen.
War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, das stilistisch dann auch ein bisschen anders aufzuziehen, oder hat sich das einfach von Track zu Track entwickelt?
Das war eine bewusste Entscheidung. Also im Grunde wollte ich das. Ich habe die anderen so lange auf die anderen eingeredet, dass es eine gute Idee ist, ein Album zu machen, wo man nicht das komplette Smile and Burn, nicht unser komplettes Skillset sozusagen abruft. Und ich sage, wie, guck mal, hier machen wir noch einen harten Song, hier noch einen mit Ironie, hier brauchen wir noch mal so einen richtig dicken Mittelfinger. Sondern ich habe gesagt, ey, wir haben so viele Demos und so, lass es einmal trennen. Wir suchen uns jetzt die traurigen Songs raus. Die Songs, die musikalisch auch so weit wie möglich entfernt sind von dem, was wir bisher gemacht haben. Und machen nur die auf ein Album. Für zwei Drittel des Albums, glaube ich, ist es auch gut gelungen. Also es sind ja trotzdem noch punkigere Stücke im letzten Drittel mit dabei. Beziehungsweise alle verlieren. So die Single ist ja auch schon auch musikalisch für uns eine Weiterentwicklung, aber trotzdem, glaube ich, erst ein Punk-Song einfach. Ja, also das ist schon über weite Strecken gelungen und das haben wir schon vorher bewusst so entschieden. Ja, das war jetzt, glaube ich, auch das allererste Mal, dass wir das so entschieden haben. Und dann kam natürlich im Nachhinein auch die Sache mit den, ja, irgendwie ist dieses Generationenthema und unsere Eltern und unsere Kinder und unsere eigene Vermessung hier mit Mitte und Ende 30, es hat alles so ineinander gegriffen, dass es im Grunde jetzt wirkt wie so ein Konzeptalbum. Dann haben wir auch dieses Artwork, wo, was im Grunde Philipps Familie ist, also da ist Philipp als kleines Kind drauf, das Foto hat sein Vater gemacht und wir haben das Artwork dann, also von Ungut hat es dann geil gelayoutet einfach und alles ist da so ineinander gegriffen, sodass es jetzt ultra konzeptig wirkt. Ja. Und alles davon war letztlich Absicht, ja.
Damit, ich finde, das ist ein sehr guter, sehr gutes Schlusswort.
Cool, ey.
Ein sehr persönliches, also mir fehlt dann an mancher Stelle ich nenne es jetzt einfach mal professionelle Distanz, weil ich finde das sehr, sehr geil, spannend, sowas dann einfach mitzuerleben, weil ich verfolge euch ziemlich lange und finde diese Weiterentwicklung einfach super spannend und das dann von etwas Näherem beobachten zu können, zehnmal spannend gesagt, dann noch ein elftes Mal, finde ich auch spannend.
Das freut mich sehr, also das ist ja genau das, was man irgendwie will. Also ich nehme das Kompliment mit, das lasse ich hier nicht so auf den Tisch liegen, danke.
Und damit beenden wir das von heute. Er ist der erste von gleich mehreren Gästen, die uns im Laufe dieses für andere Sommerpause, bei uns nicht, noch kommen. Danke, dass du da warst, dass du ein bisschen was zum Album erzählt hast.
Sehr gerne. Danke, dass ihr Sörens Monologe euch gegeben habt. Vielen Dank.
Und damit sage ich Tschüss. Und wenn du noch letzte Worte hast, überlasse ich die dir.
Kauft das neue, ist mein Burn-Album. Ist das einzig wichtige letzte Wort, was ich heute zu sagen habe.